Ja, lass uns zusammen noch mal ganz kurz beten. Danke, Vater, dass wir zu dir kommen dürfen. Danke, dass du zu uns redest, und wir bitten dich, dass du uns jetzt unsere Herzen öffnest für das, was du uns sagen willst, für dein Wort. Lege es tief in unsere Herzen. Danke, dass wir, ja, dass wir hier in deiner Gegenwart sein dürfen. Amen. Ja, wie ihr merkt, ist meine Stimme heute ein bisschen bassig oder wie auch immer. Ja, ich hoffe, dass ihr auch durchhält, weil das kratzt ein bisschen im Hals. Micha hat mir vorhin so einen schönen Tee gemacht und habe jetzt gerade getrunken, so einen heißen Pfefferminztee. Ich hoffe, dass das ein bisschen jetzt auch hilft, jetzt beim Reden, dass das ein bisschen geschmierter läuft. Ja, wir machen unseren zweiten Teil von dem, was wir letztes Mal angefangen haben. Und zwar haben wir uns so in die ersten Verse des Johannesevangeliums hineinbegeben, das ja durchaus ja unüblich ist, so wie der Johannes anfängt zu schreiben. Und die Frage war eigentlich, wer ist Jesus? Und ich denke, das war die Frage, die Johannes beantworten wollte in diesem Evangelium. Er wollte den Leuten klar machen, wer die Person ist, die uns hier vorgestellt wird. Und er fängt sein Evangelium mit sehr strangen Worten an. Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort. Oder das Wort war Gott. Wo wir erstmal so sagen, okay. Aber er wollte damit so bestimmte Sachen ausdrücken. Als erstes wollte er sagen, im Anfang. Das Wort ist jemand, der im Anfang dabei war. Wann immer dieser Anfang war. Du kannst die Zeit zurückrechnen, kannst zurückgehen in der Zeit. Es ist ja die Ewigkeit eigentlich. Wir gehen in der Ewigkeit zurück. Was eigentlich sehr schwer in unseren Köpfen schon so funktioniert. Ewigkeit, das ist vielleicht ein mathematischer Wert, den wir noch irgendwie definieren können, so mit dieser umgefallenen 8, unendlich. Aber so zu verstehen, Ewigkeit zu verstehen, ich weiß nicht, ob ihr das schafft, mir fällt das schwer. Aber Johannes sagt, wann immer diese Ewigkeit angefangen ist, es gibt da keinen Anfang, aber wann immer das da war das Wort. Das war schon da. Du kannst zurückgehen, so viel du willst. Da war das Wort. Das war schon da. Es ist nicht eine Sache, es ist nicht eine erschaffene Geschichte. Das Wort war da. Im Anfang war das Wort. Wir haben so den Anfang der Bibel, und da heißt es, am Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Und da wird einfach so eine Tat hervorgehoben, die so, ja, am Anfang dieser Erde da war. Gott schuf den Himmel und die Erde. Aber hier sprechen wir von einem Wort, das im Anfang war, nicht am Anfang, sondern im Anfang. Da war das Wort. Und er beschreibt das Wort als ein ewiges Wort. Und er beschreibt das Wort als eine Person. Das Wort war bei Gott. Das zeigt uns, dass da zwei Personen sind. Und dann sagt es uns auch, dass das Wort Gott war oder ist. Das Wort hat Züge von Gott, nicht nur Züge von Gott, ist Gott. Alles, was man über Gott sagen kann, kann man auch über das Wort sagen. So fängt Johannes sein Evangelium an. Und das, den Begriff, den er benutzt für das Wort, heißt Logos. Und Logos kann Wort bedeuten, kann auch Vernunft bedeuten. Und da haben damals sich die Leute Gedanken gemacht, dieser Begriff Logos war sehr existent in der griechischen Welt. Man sprach, dass das Logos die Ordnung erhält. Alles, was so zum Chaos neigt, das Logos erhält die Balance, die Ordnung. Aber für die Griechen war das Logos eine unpersönliche Geschichte. Für die Juden, für die Hebräer, war der Begriff auch sehr, sehr klar. Es war ein Begriff, der man wusste, dass am Anfang Gott schuf durch sein Wort. Er hat gesprochen. Und es ist geschehen. Wo jetzt die Leute, die so an die Evolution glauben, sagen würden, oh nein, das kann doch gar nicht sein. Aber wir sprechen hier von dem Logos. Von dem Wort, das in der Ewigkeit war. Warum sollte er es nicht schaffen können? Sein Wort ist so voller Macht. Er hat es geschaffen. Und dieses Logos war es auch, das nicht nur, für die Juden war das Logos auch noch ein bisschen mehr. Das Wort war für sie das schaffende Wort. Das war die Vernunft, der Denker hinter der Vernunft. So haben sie es gesehen. Das Wort war mehr als nur irgendwelche Kraft, so wie es für die Griechen war, für die Philosophen. Es war sehr persönlich. So beschreibt Johannes das Wort. Das ist eine Einleitung. Und wir lesen, dass das Wort dann geschaffen hat. Also Vers 2 ist dann, dieses war am Anfang bei Gott. Alles ist durch dasselbe entstanden. Und ohne dasselbe ist auch nichts, nicht eines entstanden, was entstanden ist. Also der Schöpfer. Dann wird auch gesagt, in ihm war das Leben. Er ist der Erhalter des Lebens. Er ist das Licht, wird uns dann gesagt. Und das war so, was ich zu der Einleitung sagte, ganz kurz zusammengefasst. Und ich möchte jetzt nochmal aus Hebräer 1 lesen. Und da wird uns auch die gleiche Person so dargestellt. Das Logos, das Wort ist ja auch Kommunikation letztendlich. Und hier heißt es in Hebräer 1, Vers 1, nachdem Gott in vergangenen Zeiten vielfältig und auf vielerlei Weise zu den Vätern geredet hat, durch die Propheten. Gott hat geredet. Das Wort war nicht nur eine Sache, die bei Johannes so ein bisschen zum ersten Mal so anklingt. Nein, Gott hat die ganze Zeit geredet. Gott ist der Redende. Er hat immer geredet, von Anfang an. Als er Adam und dann auch Eva geschaffen hatte, suchte er die Gemeinschaft mit ihnen. Wir lesen das am Abend. Er zu ihnen kam, er suchte die Gemeinschaft mit den Menschen. Gott wollte immer schon Gemeinschaft mit den Menschen haben. Er hat ihn geschaffen, den Menschen, und er wollte mit ihm kommunizieren. Er wollte mit ihm, ja, einfach plaudern. So, wenn es so schön ist, einfach so miteinander reden. Der Mensch hat sich von Gott abgewandt. Aber Gott hat nicht aufgehört, zu den Menschen zu reden. Er hat nicht gesagt, okay, du willst auf mich nicht hören, also schweige ich. Das ist ja bei uns oft so, wenn wir so diese Trotzhaltung einnehmen, dass wir sagen, so, jetzt ist Sendepause. Ich sage nichts mehr. Der hat mich jetzt beleidigt, jetzt spreche ich nicht mehr. So ist das nicht bei Gott. Er redet weiter. Er hört nicht auf zu reden. Und wir lesen hier, er hat auf vielerlei Weise geredet. Er hat immer wieder geredet. Durch die Propheten. Er hat durch Träume geredet. Er hat immer wieder zu Menschen geredet. Er war der Redende die ganze Zeit. Das Wort, das Logos, ist die ganze Zeit ausgegangen. Aber dann lesen wir Vers 2. hat er in diesen letzten Tagen zu uns geredet durch den Sohn. Er hat dann durch den Sohn zu uns geredet. Und das Reden durch den Sohn ist eine ganz besondere Sache. Das Reden durch den Sohn wird uns dann jetzt hier bei Johannes beschrieben. Und das ist das, was wir auch heute uns anschauen wollen. Und es ist so ein bisschen eine Art Weihnachtsbotschaft. Aber wer verbietet eine Weihnachtsbotschaft irgendwie mitten im Jahr zu haben? Zumal Weihnachten nur ein festgesetztes Datum ist. Hat irgendjemand mal in der Vergangenheit so festgesetzt, weil er gerade Weihnachten cool fand, so am 24., 25. Jesus ist sowieso nicht zu Weihnachten geboren, weil wir lesen von ihm, dass da Hirten auf dem Felde waren. Und so mitten im Winter sind meistens nicht die Hirten auf dem Felde. Auch in Israel ist zwar ein bisschen wärmer als bei uns, aber Israel kann im Winter auch ganz schön kalt sein. Deswegen dieses, der 24., 25. für Weihnachten, das ist so ein festgesetztes Datum. Deswegen erlaube ich mir, heute eine Weihnachtsbotschaft zu bringen, wenn man so will. Und zwar Johannes 1, 14. Das ist so ein bisschen ein Sprung in dem Vorwort, das Johannes bringt. Aber es passt so gut zusammen. In Hebräer lesen wir, Gott sprach durch den Sohn. Und hier heißt es, und das Wort wurde Fleisch. Ich lese später weiter, aber zunächst einmal, und das Wort wurde Fleisch. Und, ich denke, dieses Wort und verbindet Vers 1 mit Vers 14. Dieser Begriff Logos wird eigentlich nur viermal im Neuen Testament verwendet, und zwar von Johannes, dreimal in Vers 1 und dann in Vers 14. In Vers 1 wird das Logos vorgestellt, das Wort vorgestellt. Und in Vers 14 heißt es, und das Wort wurde Fleisch. Und das, was hier geschrieben ist, ist verblüffend. Das ist schier unglaublich. Als Johannes am Anfang so über das Wort sprach, da konnten die griechischen Philosophen gut mitgehen. Bis hierhin konnten sie mitgehen. Aber jetzt war Schluss. Das Wunder der Weihnacht. Das Wort wurde Fleisch. Das gibt es in keiner Religion dieser Welt. In keiner Weltanschauung. Das ist eine Sache, die verpönt ist bei so vielen Menschen. Die Religionen, die verachten das. Dieser Gedanke ist allen Religionen eigentlich fremd, dass Gott Fleisch wird. Kann Gott Fleisch werden? Kann Gott so sich erniedrigen? Ist das überhaupt vorstellbar, dass Gott sowas machen kann? Wer mit einem Moslem darüber redet, wird auch heute sagen, das haben die Christen verdreht. Die wollen das nicht annehmen. Wenn man zu Buddhisten redet, das können sie auch nicht verstehen. Das kann man einfach nicht so verstehen. Die Philosophen hat Johannes bei dieser Aussage sofort verloren. Die haben gesagt, Fleisch ist doch etwas Niedriges, ist etwas Sündhaftes. Wie kann Gott Fleisch werden? Nee, geht gar nicht. Und selbst die Juden hat das sehr verärgert. Wenn Jesus über sich geredet hat, haben die Juden sehr oft ihn steinigen wollen. Mit dieser Aussage schlägt Johannes eine Kerbe hinein, die von allen Menschen nicht richtig verstanden werden. Das Fleisch, Gott wird Fleisch, wie kann das sein? Es ist nicht nur, dass es hier heißt, Gott wurde Mensch. Johannes konnte auch schreiben, Gott wurde Mensch. Aber er schreibt hier ganz deutlich, und das Wort wurde Fleisch. Er verwendet das Wort Sarx für Fleisch. Und er tat das aus einem bestimmten Grund. Es gab nämlich viele Leute, die behaupteten, wie ich schon sagte, Gott kann doch nicht wirklich Mensch werden. Er kann sowas werden, das so wie ein Mensch aussieht. Er kann sowas werden, dass die Leute sehen, okay, er ist Mensch, aber in Wirklichkeit. Und es gab auch Irrglauben in der Zeit, die sagten, aber in Wirklichkeit war er gar nicht wirklich Mensch. Er hatte nur so eine Gestalt von Menschen, aber er schwebte einen Meter über dem Boden. Er war nicht wirklich Fleisch. Und hier heißt es bei Johannes, Gott wurde Fleisch. Und warum betont er das so stark? Das ist eine Sache, die, wie gesagt, für viele Leute ganz schwierig zu glauben ist. Ich habe von einem gelesen, der nicht gerne zu Weihnachten in die Kirche ging, weil er sagte, das ist alles Spinnerei. Wie kann Gott Mensch werden? Warum sollte sich Gott das ausdenken, Mensch zu werden? Warum sollte er ins Fleisch kommen? Und dann war er zu Hause geblieben, die anderen waren in der Kirche. Und dann hat er so ein bisschen aus dem Fenster geschaut und hat er gesehen, dass da ein paar Vögel, es war im Winter, wie gesagt, Weihnachten, Winter in Amerika, kalt, Schnee. Und da waren ein paar Vögel. Und sie waren so aufgeblasen und versuchten, irgendwo Wärme zu finden. Und dieser Typ, der schaut aus dem Fenster und sagt, ich versuche ihnen mal zu helfen. Es war ein Farmer, er hatte dann einen großen Stall gehabt. Und dann sagt er, die können doch gerne zu mir in den Stall hinein. Also hat er sich angezogen, ist er rausgegangen, hat die Tür vom Stall geöffnet. In der Hoffnung, dass die Vögel irgendwie das begreifen, dass es im Stall warm ist, dass sie da hineinkommen sollen. Aber es passierte nichts. Dann ist er rausgegangen, hat angefangen, die Vögel zu scheuchen, so in die Richtung vom Stall. Aber die sind in alle andere Richtung geflogen, bloß nicht da in den Stall hinein. Er hatte alles mit ihm versucht, bis ihm richtig kalt wurde und er es nicht mehr aushalten konnte. Und ist da reingegangen. Er hat darüber nachgedacht, Mann, wie könnte ich das den Vögeln vermitteln, dass sie doch in den Stall dürfen, dass sie dort aufwärmen können, dass das doch gut ist. Und hat er gedacht, wenn ich doch selber ein Vogel werden könnte, dann könnte ich ihnen einfach den Weg zeigen. Ich würde voranfliegen und dann würden die anderen mir folgen. Und in dem Augenblick begriff er, warum das Wort Fleisch wurde. Wie sollten wir es verstehen? Und wir lesen im Alten Testament, dass Gott gesprochen hat zu den Menschen durch die Propheten. Und doch hörten sie nicht auf ihn. Sie hörten einfach nicht. Sie waren wie die Vögel in alle andere Richtungen geflogen. Gott wird Fleisch. Was heißt das, dass Gott Fleisch geworden ist? Das ist es nicht nur hier auf dieser Stelle zu lesen, in 1. Timotheus 3, 16. Das ist so eines dieser 3, 16 Stellen. Vor kurzem hat ja Jörg uns aufgerufen, dass wir mal so die ganzen 3, 16er Stellen in der Bibel mal durchschauen. Hier ist auch eine Stelle, wo es auch heißt, dass Gott sich als Mensch manifestiert hat. 1. Timotheus 3, 16. Ich will jetzt das nicht lesen, aber ich lese jetzt aus 2. Johannes, Vers 7. 2. Johannes ist ja ein ganz kurzer Brief, das ist nur ein Kapitel. Und in Vers 7, da sagt der Johannes, denn viele Verführer sind in die Welt hineingekommen, die nicht bekennen, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist. Das ist der Verführer und der Antichrist. Zu behaupten, dass Jesus nicht im Fleisch gekommen ist, ist Verführung. Das kommt vom Antichristen. Das ist schon ganz schön heftig, wie es hier ausgedrückt ist. Jesus tat nicht nur so, dass er, als ob er Mensch war. Er ist Mensch geworden. Er hat die Natur des Menschen aufgenommen. In Philipper lesen wir darüber. Philipper Kapitel 2. Da wird uns die Entäußerung Jesu so sehr plastisch dargestellt. In Philipper 2, Vers 7, oder ich fange mit Vers 5 an, damit wir es so im Zusammenhang sehen. Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war, der, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie ein Raub festhielt, Gott gleich zu sein. Er war Gott. Er ist Gott. Er hat es aber nicht festgehalten, lesen wir, sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie dem Menschen. Und in seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod. Er hat die menschliche Natur angenommen. Und das ist das wirklich Unglaubliche hier. Der Gott der Ewigkeit, der Gott der Herrlichkeit, der Schöpfer, komprimiert sich in eine Person. Wir kennen ja diese Gasflaschen, und da wird sehr viel Druckluft oder irgendwelches Gas zusammengepresst. Und hier ist es so, die ganze Gottheit ist in eine Person zusammengepresst. In die Person Jesu. Und nicht nur in eine Person, so wie, wie jemand, der erwachsen ist, so richtig groß und so. In ein Baby ist die ganze Gottheit hineingekommen. Er wurde Fleisch. Wir feiern das, wie gesagt, zu Weihnachten. Wir sprechen darüber, dass er in Bethlehem geboren ist. Er ist Fleisch geworden. Und was hat er damit bewirkt? Er hat die Begrenztheit, die wir haben, auf sich genommen. Und er hat sich damit so da hineinbegeben. In Hebräer lesen wir, damit er uns wirklich verstehen kann. Er war soweit Mensch, er verspürte Hunger. Er war nicht jemand, der irgendwie so über das Ganze erhaben war. Wir lesen von ihm, dass er auch hungrig war. Wir lesen, dass er müde war. Dass er sich hinsetzen musste, dass er sich ausruhen musste. Wir lesen davon, dass er auch nicht wusste, was alles um ihn herum passierte. Zum Beispiel, als diese Frau, die den Blutfluss hatte, ihn anrührte, dann sagte Jesus: Wer hat mich angerührt? Er hat sich nicht sofort umgedreht: Du! Nein, er schaute umher und sagt: Wer hat mich angerührt? Petrus sagt: Jesus, schau doch dich mal um. Es sind 1000 Leute um dich herum. Die drängen dich, die fassen dich an, die sind alle um dich herum. Jesus sagt: Es hat mich aber jemand angerührt und es ist eine Kraft von mir geflossen. Aber er wusste nicht genau, wie das war. Die Frau hat sich gemeldet und gesagt: Ich bin es gewesen. Sie hatte sich dann bekannt dazu. Wir lesen, dass Jesus auch traurig war. Als er da beim Grab von Lazarus stand, da lesen wir, er weinte. Das war nicht nur so artificial, künstliche Tränen oder sowas, die da geflossen sind. Nein, er weinte, die Leute haben es gesehen. Leute guckten ihn wahrscheinlich an, haben er weint. Die sagen, siehe, wie sehr er ihn geliebt hat. Das ist die Schlussfolgerung, die diese Leute gezogen haben. Jesus war Mensch. Er verspürte alles das. Und das deswegen, damit, und jetzt komme ich zum Hebräer wieder, der Hebräerbrief, der spricht sehr viel zu diesen Themen, weil auch der Hebräerbrief versucht nochmal die Person Christi den Leuten vorzustellen. Hebräer 2, 17. Und das Interessante ist, obwohl das Johannesevangelium eigentlich fast so philosophisch anfängt, dass es die Griechen so richtig verstehen könnten, die ersten Verse, die Philosophen, aber ziemlich bald wird das ganz klar, es ist nicht zu den Griechen geschrieben worden. Es ist auch gerade geschrieben worden zu den Juden, genauso wie dieser Hebräer. Brief zu den Juden geschrieben worden ist, um ihnen das klar zu machen. Und hier heißt es jetzt in Hebräer 2, 17, daher musste er in jeder Hinsicht den Brüdern gleich werden. Er wurde Fleisch. Daher musste er in jeder Hinsicht den Brüdern gleich werden, damit er ein barmherziger und treuer hoher Priester würde in dem, was Gott betrifft, um die Sünden des Volkes zu sühnen. Er musste gleich werden wie wir. Und dann Hebräer 4, 15. Und da heißt es, denn wir haben nicht einen hohen Priester, der kein Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern einen, der in allem versucht worden ist, in ähnlicher Weise wie wir, doch ohne Sünde. Er wurde soweit uns gleich. Er wurde versucht, wie wir versucht werden. In Hebräer 5, Vers 7. Dieser hat in den Tagen seines Fleisches sowohl bitten als auch flehen mit lautem Rufen und Tränen dem gebracht, der ihn aus dem Tod retten konnte, und ist auch erhört worden um seiner Gottesfurcht willen. Und obwohl er Sohn war, hat er doch an dem, was er litt, den Gehorsam gelernt. Und nachdem er zur Vollendung gelangt ist, ist er allen, die ihm gehorchten, der Urheber ewigen Heils geworden. Er kann uns verstehen. Er kann uns verstehen deswegen, weil er selber Mensch geworden ist. Es kann keiner sagen, Jesus, du bist Gott. Du kannst doch nicht wirklich verstehen, was ich hier auf dieser Erde erleide. Du bist doch so weit oben. Du bist auf deinem Thron. Du kannst doch nicht verstehen, was hier mit mir passiert. Du kannst doch meine Not nicht verstehen. Jesus sagt, ja doch, kann ich. Ich bin Mensch geworden. Ich habe gelitten. Ich wurde verachtet. Ich habe die Erfahrung gemacht, die auch du machst. Vielleicht sagt jemand, Jesus mag sein, aber kannst du auch eine Mutter verstehen, die sich um Kinder kümmern muss? Jesus war keine Mutter, das ist wohl richtig. Aber die Erfahrungen, die auch eine Mutter macht, die hat er gemacht. Und er ist auf diese Erde gekommen, nicht als jemand, der sich so auf einen Thron setzte und Na, kommt mal alle her. Und ja, ich erzähle euch jetzt mal was. Er ist in die Niedrigkeit hineingekommen. Wir lesen von Jesus, er wusste nicht, wo er sein Haupt hinlegen sollte. Er ist durch die Gegend gezogen. Er hatte kein wirkliches Zuhause. Er lebte auf der Straße. Er war sozusagen wie ein Penner. Also wenn jemand sagt, ja, ich habe kein Zuhause, dann kann Jesus sagen, ich hatte auch kein Zuhause. Ich war auf der Straße. Wenn jemand sagt, man versteht mich nicht, dann kann Jesus sagen, das habe ich erfahren. Die Juden, die Leute, die mich verstehen sollten, die haben mich nicht verstanden. Die wollten mich steinigen. Die wollten mich abschieben. Die haben mich nicht verstanden. Sie haben letztendlich ihn dazu gebracht, dass er gekreuzigt worden ist. Er wurde nicht verstanden. Er wurde verachtet. Er war ganz Mensch. Er hat all diese Erfahrungen gemacht. Er musste lernen. Er musste den Eltern gehorsam sein. Er wurde auch abgewiesen. Er wurde ausgelacht. Er verspürte Einsamkeit. Er hat gelitten. Jemand hat mal das zusammengefasst. In seiner menschlichen Natur fehlt ihm nichts, was zum Menschsein gehört. Er hatte alles, was ein Mensch hatte, selber erfahren. Dieser Begriff und das Wort wurde Fleisch, zeigt auch, er tritt aus der Ewigkeit in diese Zeit hinein. Es ist eine große Sache, aus der Ewigkeit in die Begrenztheit der Zeit hineinzukommen. Und dadurch, dass er Mensch wurde, ist er uns zum Anfassen nahe. Wir können ihn verstehen. Und das ist, was ich dann vorher mit diesen Vögeln versuchte darzustellen. Er wurde so, wie wir es sind. Er hat unsere Sprache gesprochen. Gut, das war Hebräisch damals. Aber ich denke, das, was man so damals auf der Straße gesprochen hat, das war auch seine Sprache. Er war nicht derjenige, der irgendwie abgehoben so gesprochen hat, Queen's English oder was weiß ich, oder King's English. Er hat die normale Sprache gesprochen, wie wir Menschen. Die Leute sind zusammengekommen und die haben ihn gehört und die waren so verzaubert von dem, was er sagt, weil sie ihn verstanden. Wenn jemand so abgehoben spricht, wenn jemand so diese Amtssprache spricht, ich weiß nicht, habt ihr schon mal so was ausgefüllt, was vom Ordnungsamt oder von irgendwo kommt, da liest man dreimal das durch und hat immer noch keine Ahnung, was sie eigentlich von einem wissen wollen. Das war nicht die Sprache Jesu. Die Sprache Jesu war so klar. Die haben die Leute verstanden. Also, der erste Begriff, der uns hier vor Augen geführt wird von Johannes, und das Wort wurde Fleisch. Das Wort wurde so, wie wir es sind. Johannes sagt später, wir haben ihn angefasst. Wir waren so nah bei ihm, wir haben ihn angefasst. Johannes selber hat an seiner Brust ausgeruht, noch den Abend, bevor Jesus dann verraten und dann überliefert wurde, dass er gekreuzigt werde. Er war so nahe den Menschen, sie durften ihn anfassen. Er sagt sogar später, als er schon auferstanden ist, sagt er zu Thomas, hier, leg deine Hände in meine Hände, meine Seite, glaube an mich, ich bin es wirklich, ich kann essen. Er hat gesagt, gib mir was zu essen. Selbst nach der Auferstehung ist Jesus noch immer Mensch. Und das Wort wurde Fleisch. Was für ein herrlicher Begriff. Unglaublich. Gott der Ewigkeit wird, so wie wir es sind, Fleisch, komprimiert in einer Person und wohnte unter uns. Das Interessante ist, das Wort wohnte ist im Griechischen genannt als erzeltete unter uns. Und das ist irgendwie so ein Querverweis zu der Stiftshütte. Gott wollte mitten im Volk sein. Ihr wisst, die sind dann ausgezogen aus Ägypten und dann hat irgendwann in 2. Mose Gott gesagt, dass sie eine Hütte bauen sollen, eine Stiftshütte bauen sollen. Die haben dann alle möglichen Materialien zusammengetragen und haben dann wochenlang, monatelang, ich weiß nicht, wie lange sie gebaut haben, sie haben da sehr lange gebaut, alle möglichen Sachen, da hatte Gott bestimmte Leute dafür auch ausersehen, die dann dieses Handwerk gut verbringen konnten. Sie bauten diese Stiftshütte. Und dann lesen wir in 2. Mose, Kapitel 40, das ist das letzte Kapitel, da lesen wir so ziemlich zum Schluss, Vers 34. Jetzt war die Stiftshütte fertig, die haben sie gebaut. Und dann lesen wir, da bedeckte die Wolke die Stiftshütte und die Herrlichkeit des Herrn erfüllte die Wohnung. Und Mose konnte nicht in die Stiftshütte gehen, weil die Wolke darauf ruhte und die Herrlichkeit des Herrn die Wohnung erfüllte. Diese Wolke kommt, das kann man sich so vorstellen, diese Stiftshütte ist fertig gebaut. Es war eine Hütte, weil sie unterwegs waren. Es war kein festes Gebäude, das da gebaut wurde, weil sie unterwegs waren. Das musste immer wieder abgebaut und neu aufgebaut werden. Aber dort wohnte Gott. Das war der Platz, wo man hingegangen ist und wo man Gott treffen konnte. Das war der Platz, wo jeder aus Israel dahin kommen konnte und dort die Begegnung mit Gott haben konnte. In der Elberfelder Bibel, da heißt es auch Zelt der Begegnung. Es ist nicht so diese Begegnung, wo man sagt, da kommen wir zusammen, lass uns mal da zusammenkommen, wir wollen was besprechen. Dafür war das nicht da, es war nicht die Begegnung unter den Menschen. Es war das Zelt der Begegnung, wo man Gott begegnete. Da konnte man hingehen, um Gott zu treffen. Mose ging hinein in das Allerheiligste und er hat dann mit Gott kommuniziert. Und wir lesen dann, wenn er rauskam, da strahlte er so sehr, dass er sich bedecken musste, weil er so strahlte. Die Begegnung mit Gott. Und hier heißt das, und er wohnte unter uns. Er zeltete unter uns. Das, was damals geschehen ist, Gott erfüllt diese Stiftshütte, ist geschehen in Jesus. Er ist dort gewesen, als jemand, von dem man gesprochen hat, als Emmanuel. Emmanuel heißt Gott mit uns. Jesus ist Mensch geworden, Gott mit uns. Er war in ihrer Mitte und Johannes sagt, er wohnte unter uns. Das war für Johannes etwas Besonderes. Er war mitten unter ihnen. Sie waren zusammen mit ihm. Die Herrlichkeit Gottes mitten unter dem Volk Israel. Die Herrlichkeit Gottes mitten unter den Jüngern. Und das zeigt mir, dass Gott diese Sehnsucht hat, mitten dabei zu sein. Gott möchte auch in unserem Leben mitten dabei sein. Er wohnt auch hier in unserer Mitte. Wir sehen ihn jetzt nicht, aber er ist hier. Du kannst jetzt nicht sagen, auf dem Sitz oder dem Sitz, aber er ist hier. Er ist mitten unter uns. Auch heute ist er mitten unter uns, durch seinen Geist. Er ist hier. Gott wünscht es sich so sehr, immer mitten dabei zu sein. Er möchte mitten in unserem Leben sein. Er wohnt in uns. Er möchte in unserem Leben sein. Er möchte die Verfügungsgewalt in unserem Leben haben. Er ist Emmanuel, Gott mit uns. Und dann sagt uns Johannes, ich muss weitergehen, weil ich habe nicht mehr so sehr viel Zeit und ich habe gerade die erste Zeile geschafft. Und wir sahen seine Herrlichkeit. Eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater. Wir sahen seine Herrlichkeit. Ich habe gesagt, er ist Mensch geworden. Er hat Fleisch angenommen. Er wurde Fleisch. Und trotzdem, dass er Fleisch war, trotzdem, dass er Mensch war, schien die Herrlichkeit Gottes durch. Man konnte sozusagen so wie durch ein Fenster, durch ein Schlüsselloch hineinsehen, die Herrlichkeit. Die schien durch. Er war Mensch, er war voll Mensch. Aber indem er Mensch geworden ist, hat er nicht Selbstmord begangen mit der Gottheit. Er ist immer noch der gleiche Gott. Aber er ist Mensch. Er ist auch Mensch. Das ist für uns unvorstellbar, wie das möglich sein kann. Da kann man theologisch lange Seminare machen darüber. Das mache ich jetzt aber nicht. Er war immer noch Gott. Er hat seine Herrlichkeit aufgegeben. Er hat seine Unabhängigkeit aufgegeben. Er hat sich dem Vater unterstellt, aber er war immer noch Gott. Und Johannes sagt, wir sahen seine Herrlichkeit. Immer wieder konnte man sehen, wie seine Herrlichkeit herausstrahlte. Man sah den Vater in seinem Sohn. Johannes 10, Vers 30. Da sagt, sagt Jesus von sich. Ich und der Vater sind eins. Wir sind gleich. In Jesus sah man den Vater. Man sah den Vater wirken durch seinen Sohn. Johannes 9, Vers 4. Gleich davor, wenn ihr das so auch aufschlagen möget. Ich muss die Werke dessen wirken, der mich gesandt hat, solange es Tag ist. Ich muss die Werke dessen wirken, der mich gesandt hat. Man sah den Vater wirken durch seinen Sohn. Und dann wieder zurück zu Johannes 10 und dann Vers 31. Da wird es dann deutlich. Da hoben die Juden wiederum Steine auf, um ihn zu steinigen. Also ich sprach davon, dass er abgelehnt worden ist. Also hier ist es heftig. Die heben sofort Steine auf, die wollen gleich ihn da umbringen. Er wurde nicht verstanden. Jesus antwortete ihnen, viele gute Werke habe ich euch gezeigt von meinem Vater. Um welches dieser Werke willen wollt ihr mich steinigen? Die guten Werke, die Jesus getan hat, waren Zeichen vom Vater. Die waren vom Vater gekommen. Und das wollten die Juden gerade nicht verstehen. Die wollten das nicht begreifen, dass das, was Jesus tat, Werke des Vaters sind. Man kann die Herrlichkeit Gottes in Jesus sehen, in dem, wie er lehrte. In seiner Lehre kann man das sehen. Wir lesen dann in Markus 1, 22, das ist ja auch ganz so am Anfang deines Dienstes, das stellt uns Markus Jesus vor. Und da heißt es dann im Vers 22, und sie erstaunten über seine Lehre, denn er lehrte sie wie einer, der Vollmacht hat und nicht wie die Schriftgelehrten. In seiner Lehre können wir seine Gottheit sehen, diese Herrlichkeit kann man sehen. Er lehrte nicht einfach so, wie die Schriftgelehrten lehrten. Und die Schriftgelehrten, das waren die Professoren der damaligen Zeit, das waren diejenigen, die sich auskannten, die wirklich Ahnung hatten, zum Teil auch große Teile des Alten Testamentes auswendig kannten. Und sie lehrten. Aber als die Leute Jesus hörten, da waren sie voll weggerissen. Denn er lehrte sie wie einer, der Vollmacht hat. Sie haben die Vollmacht in der Lehre von Jesus gesehen. Sie haben die Herrlichkeit seiner Verkündigung erkannt. Und sie sagten, hey, das ist unglaublich. Dann weiter im gleichen Kapitel lesen wir in Vers 27, Und sie erstaunten alle, sodass sie sich untereinander fragten und sprachen, was ist das? Was für eine neue Lehre ist dies? Mit Vollmacht gebietet er auch den unreinen Geistern und sie gehorchen ihm. Er hat Vollmacht über die unreinen Geister. Da waren viele Menschen, die waren besessen. Da waren viele Menschen, die kontrolliert waren, ja, ferngesteuert waren. Sie taten Dinge, die nicht von Gott waren. Und Jesus sprach ein Wort. Und diese Geister müssen fliehen. Jesus spricht da von diesem einen, wie heißt er, Gerasenäer, der war in einem Gebiet, wo er extra hingefahren ist und der ja in den Gräbern wohnte und ja, Ketten zerrissen hat. Sie versuchten ihn zu binden. Das war eine Macht, die unvorstellbar war. Die Leute sind da gar nicht mehr hingegangen, da wo dieser hauste. Und Jesus sagt ein Wort und er wird befreit. 3000 Dämonen fliehen von ihm in die Schweine hinein, diese ganze Herde, die ertrinkt da im See. Ein Wort von dem Herrn und schon müssen sie fliehen. Die Herrlichkeit in seinen Taten. Und wir können da fortsetzen und sagen, diese ganzen Heilungsgeschichten, die wir lesen, für Johannes sind das alles Zeichen. Gleich in Kapitel 2, wo Jesus dann das Wasser in Wein verwandelt, da heißt es, das war das erste Zeichen. Das war ein Zeichen der Herrlichkeit Gottes, die zu sehen war. Wir sahen seine Herrlichkeit. Und die Jünger waren selber auch immer wieder erstaunt über seine Macht. Wenn Jesus so auf dem See ging, dann haben sie erstmal die Hosen voll gehabt. Ein Geist ist da. Ich meine, wie oft sieht man schon jemanden auf dem Wasser gehen? Ich meine, wenn wir jetzt jemanden auf dem Wasser sehen würden, wie würden wir reagieren? Ich meine, es ist schon strange, oder? Da geht jemand auf dem Wasser. Jesus ging da und die Jünger waren erstaunt. Als Jesus den Sturm stillte, da waren die Jünger erstmal auch baff. Sie sagten, wer ist denn dieser, der die Macht über die Naturgewalten hat? Dass er ein Wort spricht, sei still, und schon ist der Sturm verschwunden. Und dann natürlich die Herrlichkeit Jesu bei seiner Verklärung. Lukas Kapitel 9. Das war eine Sache, die sicherlich die Jünger, die dabei waren, nie vergessen konnten. Petrus spricht dann später darüber. Lukas Kapitel 9, 28 und tiefer. Es geschah aber ungefähr 8 Tage nach diesen Worten, dass er Petrus und Johannes und Jakobus zu sich nahm und auf den Berg stieg, um zu beten. Und es geschah, während er betete, wurde das Aussehen seines Angesichts anders und sein Gewand strahlend weiß. Und siehe, 2 Männer redeten mit ihm. Das waren Mose und Elia. Die erschienen in Herrlichkeit und redeten von seinem Ausgang, den er in Jerusalem erfüllen sollte. Petrus aber und seine Gefährten waren vom Schlaf übermannt. Als sie aber erwachten, sahen sie seine Herrlichkeit und die 2 Männer, die bei ihm standen. Und es geschah, als diese von ihm scheiden wollten, da sprach Petrus zu Jesus, Meister, es ist gut, dass wir hier sind. So lasst uns 3 Hütten bauen, dir eine, Mose eine und Elia eine. Und er wusste nicht, was er sagte. Und dann lesen wir weiter, während er aber dies redete, kam eine Wolke und überschattete sie. Die fürchteten sich aber, als jene in die Wolke hineinkamen. Und eine Stimme kam aus der Wolke und sprach: Dies ist mein geliebter Sohn, auf ihn sollt ihr hören. Das war so ein kurzer Augenblick, wo die Herrlichkeit Jesu offenbar wurde in der Verklärung. Eine kurze Zeit durften die Jünger Jesus sehen in seiner Herrlichkeit. Jetzt, sie sahen seine Herrlichkeit in dem, was er tat, in dem, wie er lehrte. Aber sie durften so ganz kurz sehen, so wie Mose Gott gebeten hat, lass mich dich sehen. Und Gott sagte, ich werde vorüberziehen. Ich stelle dich in eine Felsspalte, ich werde vorüberziehen und du wirst meine Herrlichkeit sehen. Und Mose sah von hinten. Und so war es hier eine kurze Zeit. Die Jünger durften Jesus sehen in seiner Herrlichkeit. Und sie waren baff. Petrus, der hat angefangen, etwas zu sagen, was er selber nicht verstanden hat. Er wollte da etliche Hütten bauen auf dem Berg. Es war für sie ein Augenblick, der so herrlich war. Später schreibt Petrus, dieser gleiche Petrus, der da die Hütten bauen wollte, der sagt später in 2. Petrus 1, und dann die Verse 16 bis 18. Denn wir sind nicht klug ersonnenen Legenden gefolgt, als wir euch die Macht und Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus wissen ließen, sondern wir sind Augenzeugen seiner herrlichen Majestät gewesen. Und ich glaube, er dachte dann an diese Verklärung. Augenzeugen seiner herrlichen Majestät gewesen. Denn er empfing von Gott, dem Vater, Ehre und Herrlichkeit, als eine Stimme von der hocherhabenen Herrlichkeit an ihn erging. Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und diese Stimme hörten wir vom Himmel her ergehen, als wir mit ihm auf dem heiligen Berg waren. Petrus schreibt das wahrscheinlich Jahrzehnte später. Und das ist immer noch so präsent bei ihm. Wir haben ihn da gesehen. Seine Herrlichkeit. Die Herrlichkeit des Eingeborenen. Da könnten wir jetzt auch nochmal darüber lange sprechen, aber ich werde jetzt gleich weitergehen. Auch dann zuletzt noch in Johannes 1,14. Da heißt es so ganz zum Schluss, oder ich mache das mal zusammen, wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Die Herrlichkeit seiner Gnade. Sie sahen Gnade in Jesus. Was er tat, dann merkte man, dass dort Gnade herausstrahlt. Gnade kann man nicht verdienen. Dann wäre Gnade nicht mehr Gnade. Gnade ist unverdient. Unverdiente Gunst. Und sie sahen Gnade. Gnade heißt, wir bekommen nicht, was wir verdient haben. Wenn wir den Tod verdient haben und wir begnadigt werden, dann bekommen wir nicht, was wir verdient haben. Und ich denke da an diese Ehebrecherin. Sie wurde vor Jesus gebracht. Und die Leute hatten wahrscheinlich auch schon die Steine in der Hand. Und dann sprachen sie zu Jesus und sagten, hier, wir haben diese Frau ertappt im Ehebruch. Mose sagt, wir sollen sie steinigen. Was sagst du jetzt? Und ja, Mose sagt, dass die Ehebrecher gesteinigt werden sollen. Allerdings nicht nur die Frau, sondern auch der Mann. Komischerweise, sie wurde frisch ertappt, aber der Mann steht nicht hier vor Gericht, sondern die Frau steht hier vor Gericht. Aber egal. Jesus sagt, wer von euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Und er beugt sich nieder und schreibt weiter da auf dem Boden. Und kurze Zeit später steht keiner mehr da. Sie sind alle gegangen. Und dann ist da, der eine, der wirklich ohne Sünde ist. Und diese Frau, die in der Sünde ertappt worden ist. Dieser eine, der den ersten Stein wirklich werfen konnte. Er steht da vor der Frau und er fragt sie, ist denn keiner, der dich verdammt hat? Er sagt, nein, sind alle gegangen. Und dann sagt Jesus zu ihr, sündige hinfort nicht mehr. Geh und sündige hinfort nicht mehr. Gnade. Er zeigt den Menschen Gnade. Man sah in ihm Gnade. Wie oft lesen wir, dass es ihm jammerte. Die Situation der Menschen jammerte ihm. Er war so voller Gnade. Johannes sagt dann kurze Zeit später, in Vers 16, und aus seiner Fülle haben wir alle empfangen Gnade um Gnade. Er schaute sich Jesus an und sagt, das war Gnade. Gnade um Gnade. Die ganze Gnade, voller Gnade und Wahrheit. Er betont das nochmal. Wir sahen seine Herrlichkeit, voller Gnade und Wahrheit. In Jesus war Gnade. Und das war nicht nur eine Sache, die er jetzt theologisch aufstellt. Das haben sie gesehen, das haben sie so erfahren. Sie haben in Jesus Gnade erfahren. Aber nicht nur Gnade, auch Wahrheit. Die Herrlichkeit seiner Wahrheit. In ihm war Wahrheit, in ihm ist keine Lüge. Gott kann nicht lügen. Jesus kann nicht lügen. In Offenbarung 3, Vers 7 wird er uns als der Wahrhaftige genannt. In Johannes 14, Vers 6, da heißt es, da sagt Jesus, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. In ihm ist Wahrheit. Gott ist nicht jemand, der irgendwie versucht, Gnade mit Wahrheit auszuspielen. Das macht Gott nicht. Er ist voller Gnade. Er ist voller Wahrheit. Er ist die Wahrheit in Person. Jesus war es. Und man sah die Herrlichkeit seiner Wahrheit in ihm. Jesus selber sagt, die Wahrheit wird euch frei machen. Wahrheit macht frei. Auch wir, ich muss jetzt zum Schluss kommen, auch wir können seine Herrlichkeit sehen. Wenn wir heute diese Dinge betrachten von Jesus, dann sehen wir seine Herrlichkeit. Wir sehen seine Gottheit. Wir sehen seine Gnade. Wir sehen seine Wahrheit. Wir haben die Augenzeugen vor uns, wenn wir über Petrus lesen und Petrus sagt, ja, wir waren dabei. Wir waren so sehr dabei, dass wir ihn angefasst haben. Ich glaube, in 1. Johannes 1, 1 bis 4, da kann man lesen, dass Johannes sagt, wir haben ihn angefasst. Und indem wir Jesu Herrlichkeit sehen, werden wir verwandelt. 1. Korinther 3, 18.2. Korinther 3, 18. Wir alle aber, indem wir mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen, wie in einem Spiegel, werden verwandelt in dasselbe Bild, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, nämlich vom Geist des Herrn. Indem wir die Herrlichkeit Jesu sehen, werden wir verwandelt. Wir werden ihm gleichgestaltet, wir werden ihm gleichgemacht. Wir schauen ihn an und wir werden in sein Ebenbild verwandelt. Das ist das, was Gott in uns tut, durch seinen Geist. Wir können heute eine Herrlichkeit sehen. Wir können heute verwandelt werden. Aber nicht nur heute, bei seiner Wiederkunft, werden wir seine Herrlichkeit sehen. Und ich möchte dazu nur einen Vers lesen, und zwar wieder aus Philipper, Kapitel 2. Philipper nachdem er vorhin gesprochen hat, dass Jesus sich erniedrigt hat, bis in den Tod hinein, sich gedemütigt hat, dann heißt es dann später, darum hat ihn Gott auch über alle Maßen erhöht, Vers 9, und ihm einen Namen verliehen, der über alle Namen ist, damit in dem Namen Jesu sich alle Knie derer beugen, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind, und alle Zungen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes, des Vaters. Wenn er wiederkommen wird, werden sich alle vor ihm beugen. Werden wir uns vor ihm beugen. Wir werden seine Herrlichkeit sehen. Wir werden bekennen, er ist der Herr. Er ist unser Gott. Wir können seine Herrlichkeit sehen. Lasst uns aber auch schon jetzt unsere Knie vor ihm beugen. Lasst uns schon jetzt uns nach ihm ausstrecken. Lasst uns schon jetzt, indem wir ihn sehen, verwandelt werden von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Er möchte das tun. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Danke, Herr, dass wir auf dich blicken können. Du, der du unsere Natur angenommen hast. Du, der du Fleisch geworden bist. Der du uns verstehen kannst. Der du uns so liebst, trotzdem, dass wir oft so ungehorsam sind. Danke, dass wir aber sehen können, dass du dieser bist, der in unser Leben hineingekommen ist. Und danke, dass wir deine Herrlichkeit sehen dürfen. Und wenn wir jetzt von deinem Wort gelesen haben und auch weiter lesen, dann sehen wir deine Herrlichkeit, wie du lehrtest. Wir sehen deine Herrlichkeit und du verwandelst uns. Danke dafür, Jesus, und tu du das weiter. Jesus, wir möchten deine Herrlichkeit sehen. Wir möchten dich wirklich erkennen, so wie du bist. Und Herr, wir möchten auch unseren Blick auf dich richten, der du für uns in den Tod gegangen bist. Danke dafür, Jesus. Und wir bitten dich, dass du ja in uns weiterwirkst und dass du ja deine Herrlichkeit in uns offenbar machst, zu deiner Ehre. Amen.